Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem allerliebsten Podcast mit Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gibitzki. Und hier endet auch schon der professionelle Teil. Hallo Steffi!
Wie ist es? Ist es bei dir auch so regnerisch?
Es ist regnerisch cozy an einem Ostermontag. Ich wünsche mir einfach, dass das nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Aber wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen. Ich glaube, unsere Community wird an dieser Stelle merken, wie ernst uns die Sache hier mit diesem Podcast ist, dass wir an einem Feiertag aufnehmen.
Richtig. Und vielleicht nur schon mal, ihr dürft heute wirklich nicht abschalten vorher, auch wenn wir ja in den Analytics sehen können, dass ihr das auch wirklich ganz brav eigentlich nicht macht. Aber jetzt nochmal so der kleine Disclaimer, ja. Auf jeden Fall dranbleiben, weil wir announcen nämlich
was.
Wir
haben so gegen Mitte des Podcasts ein Announcement zu tätigen. Und das würde ich an eurer Stelle nicht verpassen. Und ich würde sagen, Steffi, wir starten. Wir haben ein Feedback bekommen zu den letzten paar Folgen. Wir mögen doch bitte ein bisschen weniger ins Rheinländische abdriften. Also unser Kölner Dialekt würde manchmal etwas zu sehr durchschlagen. Das kann ich verstehen, wenn auch nicht ganz, weil der rheinische Dialekt und insbesondere der Kölner Dialekt ist einfach wunderschön. Also so, es wertet alles insgesamt. Und ich finde, es hat auch so was Heimeliges. Es hat so ein bisschen etwas Horst-Schlemmereskes, falls man den noch kennt. Aber gut, wir werden jetzt Hochdeutsch sprechen ab sofort, es sei denn, es bietet sich an. An manchen Stellen muss man einfach ins Rheinische abdriften.
Erstens, ich finde es auch ein Stück weit diskriminierend, muss ich ehrlich sagen, ja. Wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, dass wir so eine gewisse Leichtigkeit herstellen wollen. Und da ist halt der rheinische Akzent sehr hilfreich.
Der Rheinländer an und für sich und der Kölner an und für sich, die sind ja sehr unverbindlich in ihren Aussagen, aber schließen jeden schnell in ihr Herz. In Köln herrscht ja auch die Regel, trink unser Bier, sing unsere Lieder und du bist einer von uns. Und dieses Gefühl möchten wir uns und euch gerne vermitteln. Und wir dachten, das kriegen wir am besten hin, wenn wir ein bisschen was von unserem sprachlichen Couleur mit reingeben. Aber gut, dann lassen wir das an dieser Stelle sein. Wenn ihr das nicht wollt, okay.
Ist in Ordnung. Nehmen wir so mit.
Let's go, Steffi, mit der greatest news of all time. Es hat sich was getan. In den sozialen Medien, auf Instagram insbesondere, ein fast vergessenes Urgestein der Entertainment-Welt hat sich zurückgemeldet. Und zwar Stefan Raab. Vor 3 Tagen, also 3 Tage vor dem 1. April, ging ein Reel online und die ganze Republik ist ausgeflippt. Möchtest du das inhaltlich wiedergeben, was passiert ist in dem ersten Reel?
Erstmal muss man sich vergegenwärtigen, Stefan Raab war jetzt nie so der Social-Media-Typ, ne? So. Also vor 5,5 Jahren kam der letzte Post. Das ist von der Frequenz her jetzt nichts, was ich empfehlen würde.
Alle 5 Jahre poste ich was. So,
aber der hat eine gute Engagement Rate. Naja, gut. Genau. Er hat sich nach 5,5 Jahren, beziehungsweise 5,5 Jahren nach seinem letzten Post wiedergemeldet. In Form eines Videos. Mit seinem Entertainment-Kompagnon Elton. Und, wie soll ich es in a nutshell wiedergeben? Es ging ein wenig darum, also man sieht Stefan Raab erst nicht, sondern nur Elton, ich glaube, auf einem Boot, auf einem See. Und dann unterhalten sie sich darüber, machen eigentlich die Wette auf, in a nutshell, dass wenn Stefan Raab innerhalb von 3 Tagen, waren es glaube ich, 9 Millionen Follower generiert, dann ist potenziell ein Comeback am Start. Diese 9 Millionen, die sind nicht gewürfelt, sondern er erinnerte sich an irgendeine Fitness-Influencerin, die da irgendwie viele Follower hat. Er meinte natürlich Pamela Reif. Und deswegen diese 9 Millionen, weil sie halt eben auch 9 Millionen Follower hat. So, jetzt hat er in diesen 3 Tagen das nicht ganz geschafft. Man muss aber auch sagen, wenn man sich mal überlegt, wie viel 9 Millionen sind, ist es natürlich auch auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wir haben eben nochmal nachgeschaut, das Reel hatte dann irgendwie, ich glaube, über 60 Millionen Aufrufe mittlerweile. Ich sag mal so, viele Brands schaffen das nicht, auch nicht mit viel Media-Budget. Naja, so, und jetzt hat er es nach diesen 3 Tagen nicht geschafft, diese 9 Millionen Follower zu kriegen, kanalübergreifend. Und dann wurde heute ein neues Video gepostet wo der Elton dann erklärt hat, hey, hat's ja nicht geschafft mit den 9 Millionen, aber hör mal, du siehst auch eh irgendwie ganz fettig und unfit aus. Was hältst du davon, wenn du gegen Regina Heimlich wieder in den Ring steigst? Und dann hat er halt Regina Heimlich vermeintlich direkt angerufen, um ein Datum zu klären, wann denn der Kampf stattfindet. Und ganz, nicht nur Instagram, sondern alle Social-Media-Kanäle sind voll damit, weil, so zumindest geht es mir, Stefan Raab ist für mich so ein Symbol einer tollen Ära, weißt du, so einer vergangenen Zeit in der positivsten Ausprägung, nämlich nicht unbedingt diese Influencer-Ära, sondern eher dieses, es gibt noch TV-Gesichter und die sind auch noch cool dabei. Ah, jetzt habe ich schon wieder rheinisch gesprochen. Entschuldigung.
Jetzt, oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast, weil du so abgedriftet bist. Ja, ich finde das ganz interessant. Also nochmal zur Einordnung. Das erste Reel, was er gepostet hat, wo es quasi die Ankündigung gab und das erste Lebenszeichen wieder, wo die Challenge aufgemacht wurde, hey, ich will 9 Millionen Follower haben, wurde 61 Millionen Mal angeschaut. Deutschland hat 27 Millionen Instagram-Nutzer und 80 Millionen Einwohner. Nur mal so als Einordnung. Es gab dann schon so ein paar Stimmen, die gesagt haben, warum muss Stefan Raab jetzt die Referenz zu Pamela Reif und was soll es denn alles? Es ergibt total Sinn, wenn jetzt das zweite Reel nämlich online ist, weil er ja die Ankündigung macht, am 14. September gegen Regina Halmich nochmal boxen zu wollen. Und der Elton dann am Ende sagt, naja, aber du siehst ganz schön unfit aus, du musst mal ein bisschen trainieren. Ich finde, das lässt die Vermutung schon mal in eine gewisse Richtung gehen, dass er eventuell was, aber das ist irgendwie so abwegig, was mit Fitness machen will. Jetzt gibt es ja mehrere Optionen. Mhm. Punkt 1, das Ganze ist ein kompletter April-Scherz. Wir haben heute den 1. April und wer Stefan Raab kennt und ihn lange beobachtet hat und ihm zugeschaut hat, weiß, der Junge, der unterhält sich gerne selbst, der ist sich für keinen Scherz zu schade. Ihm sind aber auch andere Leute für keinen Scherz zu schade. Und wenn er sich auf Kosten von jetzt 2,8 Millionen Followern ins Fäustchen lacht und sagt, jetzt habe ich sie alle verarscht, das würde zu ihm passen. Dem ist relativ egal, glaube ich, ob er jemanden enttäuscht oder nicht. Oder aber er plant eine Kampagne, um diese ganze Influencer-Fitness-Bubble-Hops zu nehmen. Das würde ich ihm auch zutrauen. Mhm. Vielleicht kommt er sogar mit einem fiktiven Produkt wie Rocker Nutrition oder Mod Nutrition auf den Markt. Das würde irgendwie auch noch passen. Und die dritte Option ist, er meint das halt wirklich ernst. Ich hatte immer den Eindruck, Stefan Raab steht sehr, sehr gerne im Rampenlicht. Deswegen war das auch so verwunderlich, dass er irgendwann dann abgedankt hat. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon fast 10 Jahre her.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich meine, er hat ja wirklich alles gemacht. TV Total, Gesangswettbewerb, den ESC, dann den Contest zum ESC.
Und sehr erfolgreich. Ne?
Stefan Raab, Wokrennen, also diese ganzen Gaming-Formate. Ich meine, das ist ja wirklich, wahnsinnig, was er alles auf die Beine gestellt hat. Und wie du auch sagst, erinnert an eine Ära, in die auch so ein bisschen Wetten, dass noch fällt. Ne? Also wenn Wetten, dass noch sehr weit früher war, kam dann irgendwann halt Stefan Raab mit seinen ganzen Formaten. Und das war wirklich immer sehr unterhaltsam. Wobei ich mich auf der einen Seite immer sehr unterhalten gefühlt habe, aber auch gleichzeitig immer wahnsinnig genervt war von ihm. Weil Punkt A kann er ja null verlieren.
Ja.
Punkt B hat er, wie ich das gerade schon sagte, immer sich auf Kosten anderer lustig gemacht. Er hat ja auch deswegen diverse Verfahren. Denn ich finde, er hat immer sowas Fieses gehabt, sowas, ich finde das Wort jetzt gerade gar nicht so richtig, aber ja, der hat so hämisch.
Ja, ich glaube, ich weiß total, was du meinst. Der Charakter ist nicht so ganz ohne Ecken und Kanten. So, sagen wir es mal so.
Was ja nicht schlimm
genau,
ist.
Aber
was ja nicht schlimm
ist. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er gewinnt halt trotzdem total, weil er halt ist, wie er ist. Weil er auch nicht versucht, anders zu sein, ne? Sondern er kann halt einfach schlecht verlieren. Und er tut auch nicht so, als würde ihm das nichts ausmachen. Und das gibt's halt gerade heute, finde ich, sehr, sehr selten. Ne? Dass man einfach sagt, ja, so bin ich halt. So, take it or leave it. Aber ich bleib so, wie ich bin. So, und
die Frage ist halt, kommt er in 2024 mit dieser Art noch an? Ich meine, der Typ hat halt aufgehört vor fast 10 Jahren, als die Welt noch etwas anders war. Da war Woke auch noch kein Begriff.
Ja.
Und meine Behauptung wäre, würde er so weitermachen, exakt wie er aufgehört hat, wäre der innerhalb von 2 Wochen gecancelt.
Ja.
Weil Stefan Raab einfach immer Grenzen überschritten hat. Er hat ja auch vor niemandem Halt gemacht. Weder vor Alten, noch vor Kindern, noch vor Menschen mit Behinderungen. Also dem war ja alles scheißegal. und hat sich also wirklich gerne auf Kosten, sagen wir mal, vermeintlich Schwächerer irgendwie amüsiert, die ganze Republik natürlich mit. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr machen. Aber ich meine, es bleibt jetzt die Feststellung, er hat jetzt 2,8 Millionen Follower, ohne wirklich irgendwas dafür getan zu haben.
Ja, und nur bei Instagram. Der hat ja auch noch über, also mehrere Millionen bei TikTok und auch noch auf anderen Kanälen, ne? Also der verfügt schon jetzt über eine große Community. Aber ich finde das einen total spannenden Punkt. Ich glaube irgendwie, dass er doch noch durchkommen würde mit seiner Art, weil ich beobachte da so ein bestimmtes Phänomen. Und zwar gibt es ja genauso wie bei Gemischtes Hack, ne, da wird ja teilweise auch wenn das natürlich dann auch unter Humor läuft, aber da werden ja auch krasse Sachen rausgehauen. Ne? Also Felix Lobrecht schreckt jetzt auch nicht davor zurück, mal einen Witz über Behinderte zu machen. Er relativiert es danach direkt. Ne? Ja, Spaß, Spaß, Spaß. Aber er macht's ja trotzdem. So, und das, also der Podcast ist einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands. Und ich glaube, dass Stefan Raab da auch so ein bisschen so ein Freifahrtschein von vielen irgendwie bekommt, weil der halt immer schon so war. Natürlich wird es dann auch die geben, die sagen, boah, muss komplett gecancelt werden, der Alte geht gar nicht, was der sagt. Aber ich finde, es gibt so manche Personen, die haben so wie so einen Freifahrtschein, was das angeht. Also ich finde, die neue Staffel von LOL ist ja draußen, ne, auf Amazon Prime. Ich bin natürlich direkt reingezogen, die paar Folgen, die schon da waren. Und da ist ja auch Otto. So, jetzt ist es bei mir so, ich fand Otto noch nie richtig lustig. Ist irgendwie nicht mein Humor, ist vielleicht auch aus einer anderen Zeit, ne? Ist kein
kleiner Einschub. Otto hat damals oder früher Witze gebracht, auch in seinen Filmen. Da würdest du heute
Pass auf. Bei LOL, und das war nämlich das Lustige, ne? Ich habe nämlich noch vorher zu meinem Mann gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, was der für eine Art von Witz und Humor aufs Parkett bringt, ne? Weil 2024 ist vielleicht ein bisschen anders als 1990. Und siehe da, er hat halt einfach die ganzen alten Witze einfach macht er wieder. Also hat sich wirklich zero weiterentwickelt. Ja, und da geht's mir jetzt gar nicht um canceln oder nicht canceln. Also die waren teilweise echt schon übel, muss ich sagen, die Sachen. Ne? Also Frauenfeindlichkeit, Olé und so. Aber er hat sich halt vor allen Dingen null weiterentwickelt. Er hat einfach auf seiner Klampfe exakt dieselben Witze wieder gemacht. Und auch da sagt ja niemand was. Und das beste Beispiel, finde ich, für diese Art von Person, Mario Barth füllt Stadien. Also ich finde das so lustig. Auf der einen Seite unterhalten wir uns über, wie nett man zu Frauen sein sollte. Um Gottes Willen bin ich auch ein großer Fan von, logischerweise. Aber Mario Barth zieht am laufenden Band. Ich glaube, er hat gar keine Witze, die nicht auf Kosten von mindestens einer Person gehen. Ja, und also, erfüllt das Berliner Olympiastadion.
Der taucht in meiner Welt überhaupt gar nicht mehr auf. Otto irgendwie auch nicht. Der ist für mich einfach echt gar nicht mehr präsent. Aber ich meine, Otto ist jetzt auch fast gefühlt 100 Jahre alt. Wie will sich so jemand noch weiterentwickeln? Und ich finde, es gibt so eine Gruppe von Comedians oder Entertainern, die haben, die fallen alle so in eine Ära. Das ist so diese RTL-Samstag-Nacht-Ära. Und Mirko Nonchef, der ja leider verstorben ist, hat ja auch mal bei LOL mitgemacht. Und bei dem war das genau das gleiche Phänomen. Ja. Der hatte sich auch null weiterentwickelt. Der hatte einfach genau weiter die Witze gemacht und die Nachahmung und so weiter, die er früher auch gemacht hat. Aber ich glaube, dafür schalten die Leute auch ein. Die wollen das, weil das ist so eine ein bisschen heile Welt-Comedy. Das war zwar so ein bisschen politisch inkorrekt, aber es versetzt einen so wirklich zurück in diese Zeit von RTL Samstagnacht, die Wochenshow. Deswegen gucken wir auch so gerne Pastewka und Anke Engelke und das erinnert uns.
Ja, nee, das stimmt. Das meinte ich auch so ein bisschen mit, das sind so ein Freifahrtschein. Ne? Also man weiß bei bestimmten Comedians einfach, was deren Humor ist. So stellt man sich auch irgendwie drauf ein, weil früher fand man es ja auch lustig, muss man sagen. Und deswegen dürfen die das jetzt auch so machen. Und ich glaube, Stefan Raab ist auch so ein Typ, weil es gibt ja mittlerweile auch TV Total, nur mit einem anderen Moderator.
Mit Knossi.
Knossi?
War das nicht Knossi?
Nee.
Ich dachte, Knossi hätte das mal übernommen. Ach nee, nein, der von der Irren, von der Anstalt, ne?
Ich weiß nicht genau, woher der kommt, aber er sieht aus wie Steffen Halaschka. Best recherchiert ist dabei.
Er wäre schlecht informiert, aber das ist ja auch die Essenz unseres Podcasts. Schlecht informiert und schlecht recherchiert.
Es ist auf jeden Fall nicht Stefan Raab, so viel wissen wir. Und ich finde, da sieht man halt teilweise, der macht auch in Anführungszeichen Witze, ne? Aber es ist halt nicht im Ansatz dasselbe, weil dieses Format halt so krass von dieser Person Stefan Raab gelebt hat. Und deswegen, also ich bin total gespannt, weil ich finde, solche Personen bringen auch, und ich rede jetzt nicht von Mario Barth, den lassen wir mal ganz außen vor, den finde ich auch wirklich 0,0 lustig, aber so jemand wie Stefan Raab hat das Potenzial, auch eine gewisse Leichtigkeit zurückzubringen, weil er eben nicht perfekt ist. Ne?
Und ich glaube, wir würden auch beim Eurovision Song Contest wieder besser abschneiden, wenn Stefan Raab da mal wieder irgendwie was organisiert, weil es ist ja, also ich habe da jetzt schon wirklich Angst vor. Ja. Ich habe wirklich einfach nur noch Angst davor. Und es ist mir auch so peinlich. Wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, dass wir nicht gern sagen im Ausland, dass wir Deutsche sind. Aber also auch aufgrund unserer ESC-Performance. Es ist ja wirklich, was ist das bitte?
Es ist so schlimm. Also ich muss wirklich sagen, es gibt wenig Sendungen, bei denen ich mich so sehr für mein Land schäme. Wie das. Wie hierbei. Wirklich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, da kriege ich Gänsehaut. Ich meine, ich finde die ganze Veranstaltung, um ehrlich zu sein, komplett Panne, ne? Aber das hat für mich schon fast was von Satire. Wenn die dann immer sagen, so, jetzt kommt die Band, die übrigens niemand kennt, XY. Und dann kommen da so welche in so Hinterwäldler-Kostümen, so Neandertaler-Kostümen und sind dann eine Rockband, die danach auch wieder niemand kennt, weil sie halt null Punkte bekommt. Und dann werden immer irgendwelche random Personen vom Radio dann benutzt oder irgendwelche Halbprominenten, um dann die Punkte zu präsentieren. Das hat für mich was von Satire.
Ja, Moment, aber Barbara Schöneberger ist doch keine Halbprominente.
Ja, okay, Barbara Schöneberger, aber nichtsdestotrotz muss man jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht, wen soll man mal nennen, wer ist denn in Deutschland richtig prominent?
Luke Mockridge?
Stefan Raab.
Nee, Stefan Raab zum Beispiel. Okay, wir schließen jetzt mal das Kapitel Stefan Raab. Wer mich übrigens so humortechnisch sehr an ihn erinnert, ist wie besagter Luke Mockridge. Ich finde, die sind so vom Humor auf einer Ebene, also auch so von der Grenzüberschreitung. Nur wurde ja Luke Mockridge leider dann irgendwann auch gecancelt. Ich war mal auf einer seiner Tour-Dates, seiner, nee, es ist ja kein Konzert, seiner Aufführung.
Auftritt.
Was wird denn heute gegeben für eine Aufführung? Luke Mockridge. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Das war sehr unterhaltsam und sehr lustig, wobei ich ihn früher im Fernseher nie so wirklich lustig fand. Oder in den sozialen Medien, aber live war es wirklich großartig. Und dann wurde er gecancelt aufgrund einer toxischen Beziehung, in der er sich befunden hat. Und ein Medium, was da wirklich maßgeblich dran beteiligt war, dass Luke Mockridge so an den Rand der Verzweiflung und des Lebens gebracht wurde, war das Magazin Der Spiegel. Und da, die haben sich nie so richtig mit Ruhm bekleckert. Es wurde auch dagegen rechtlich vorgegangen. Aber Der Spiegel hat jetzt wieder etwas rausgehauen zu einer anderen toxischen Beziehung. Und damit hätten wir die Überleitung zu unserem zweiten Thema.
Nicht schlecht.
Ja, und es geht um einen Podcast, den Der Spiegel rausgebracht hat. Der heißt NDA, die Akte Kascha Lehnhardt. Kascha Lehnhardt war die Freundin oder dann Ex-Freundin von Jerome Boateng und hat sich, ich meine, es war Anfang 2021, das Leben genommen. Und dieser Podcast beleuchtet die Hintergründe und möchte ein bisschen aufklären, was genau passiert ist. Die machen das alles auf Basis der Daten, die sie aus ihrem Smartphone haben. Das Smartphone haben sie von ihrer Familie bekommen und die haben alle möglichen Chats, Unterhaltungen, Anrufe und so weiter und so fort wiederhergestellt. Die wurden auch mit Unterlagen von der Staatsanwaltschaft, von der Rechtsmedizin versorgt. Also die haben sehr umfänglich das Material vorliegen und die zwei Redakteurinnen, die bereiten das alles auf und stellen es da in diesem Podcast. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, was diese Aufarbeitung von solchen toxischen Beziehungen, in diesem Fall mit so einem tragischen Ende angeht. Ich war damals auch schon sehr skeptisch, was dieser Bild-Podcast, wie hieß das nochmal, Boys Club?
Ja, angeht. Der hieß Boys Club, ja.
Boys Club, aber ich muss sagen, in diesem Fall von dem Podcast über Kascha Lehnhardt und Jerome Boateng, wenn da auch nur, sagen wir mal, 10% von dem, was berichtet wird und dargestellt wird, so stattgefunden hat, ist es schon sehr krass.
Ja, finde ich auch. Ja.
Haben wir noch ein paar zusammenfassende Worte zu der Beziehung, also was genau vorgefallen sein soll?
Ja, also das wird ja irgendwie auch in die einzelnen Episoden aufgeteilt, ne? Es gibt ja einmal diese Nacht, die, glaube ich, rund ums Oktoberfest stattgefunden hat. Und da geht es ja darum, dass es irgendwie auch da wieder zu einem großen Streit gekommen sein soll. Also ich verkürze das jetzt natürlich stark. Und dann hat Kascha Lehnhardt das erste Mal Kontakt zu der Ex-Freundin von Jerome Boateng aufgenommen, die ihm ja auch körperlichen Missbrauch vorwirft. Ich glaube, das ist auch nach wie vor ein Verfahren, das gegen ihn läuft. Er soll sie auch, und sowas, das finde ich halt wirklich, als ich es gehört habe, in den Kopf gebissen haben. Ich lasse es einfach mal so stehen und wirken. Naja, und dann hat sie sich bei ihr gemeldet und hat gesagt, ey, ich bin total auf deiner Seite. Ich werde auch Aussagen gegen ihn, weil ich habe halt auch schwere Hämatome und so weiter von ihm. So. Zu dieser Anklage kam es aber nicht. Ja, also das heißt, sie ist danach nicht zur Polizei gegangen, um ihn anzuklagen.
Sie hat das auch komplett wieder widerrufen. Also sie hat dann dieser Ex-Freundin nochmal eine Nachricht geschickt und gesagt, ich war sauer auf den, weil da irgendwie eine andere Frau im Spiel war. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich den fertig machen? Und dann habe ich mir das ausgedacht. Also es hat alles gar nicht stattgefunden. Es zieht sich komplett durch die Episoden. Das ist so extrem ambivalent zwischen, okay, kann es sein, dass sie eine sehr aufmerksamkeitssuchende Person war. Sie war ja bei Germany's Next Topmodel auch dabei, die ihre Wege gesucht hat, um dieser Beziehung, in der er mit Sicherheit auch viel angestellt hat, Herr zu werden, um irgendwie ein Druckmittel gegen ihn zu haben. Und auf der anderen Seite, was ist das bitte für ein Arschloch? Ja, also irgendwie gewalttätig. Ich finde, man schwingt immer extrem hin und her. Und das ist ganz schwierig, da die Balance zu halten. Aber im Gegensatz zu der Berichterstattung zu Ines Anjuli und Luke Mockridge bekommen sie das beim Spiegel in diesem Fall diesmal ganz gut hin.
Beide Seiten.
Dass man sich ein recht ausgewogenes Bild machen kann. Und je nachdem, wie man veranlagt ist oder wo die Sympathien liegen, kann man für sich zum Schluss kommen, okay, Kascha Lehnhardt war total die wahnsinnige Ex, so ungefähr. Oder eben Jerome Boateng ist ein gewalttätiger Mann, der vor nichts zurückschreckt und Paranoia hat.
Ja.
Zu diesen Ansichten kann man kommen. Die letzte Folge ist, glaube ich, auch noch gar nicht draußen dazu. Ja. Ich finde das aber sehr, sehr spannend, wie diese Art von Beziehungen, die dann in der Öffentlichkeit so ausgefochten werden, ja Gegenstand von Medien oder Berichterstattung werden. Und weil es sich ja irgendwie so fortsetzt, dass ich wieder zu dem Schluss komme, Menschen, die so veranlagt sind, dass sie ihre Bestätigung und auch ihr Einkommen und ihr Ego darüber sättigen müssen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, sind, glaube ich, keine guten Beziehungspartner. Also wenn beide so veranlagt sind.
Ja, also vielleicht nochmal für alle, auch die den Podcast nicht gehört haben, hast ja eben schon gesagt, der hieß NDA, ne? Also vielleicht nochmal zur Erklärung, was es damit auf sich hat. Sie hat vermeintlich auch selbst vorgeschlagen, ne? Das wird nicht so ganz klar, ob sie das jetzt vorgeschlagen hat oder Jerome Boateng. Sie hat einen NDA unterschrieben, der aber nicht, glaube ich, juristisch wirklich haltbar war. Das war ja auch keiner, der von irgendeinem Anwalt verfasst wurde, sondern gefühlt wurde das auf dem DIN A4-Blatt ein bisschen was gekritzelt, ne? Dass sie halt nicht gegen ihn irgendwelche Vorwürfe erheben wird oder nichts erzählen wird, was zwischen den beiden irgendwie mal vorgefallen ist oder was er mal hat verbal fallen lassen. So, und deswegen heißt der Podcast so, weil sehr viel geht halt auch darum, dass sie das unterschrieben hat und dass sie natürlich deswegen vermeintlich Sorge hat, dass sie halt ja bestimmte Dinge gar nicht sagen darf, ne, weil sie ja was unterschrieben hat, dass sie es eigentlich nicht nach außen tragen darf. Ja, und dann ging es ja noch um den Ohrring, den er ihr mal geschenkt hatte und den er ihr auch wieder vermeintlich dann rausgerissen hat, ne, weil das Ohr war ja wirklich dann irgendwie auch kaputt, in Anführungszeichen, ne, also gab es eine Wunde, die auch, glaube ich, operiert werden musste. Also es ist, finde ich, schon ein sehr lohnenswerter Podcast, weil er halt wirklich recht gut recherchiert ist, so, also das heißt, es gibt schon recht viel Material. Und ich meine, die haben 25 oder 26 Stunden Sprachnachrichten ausgewertet. Das ist auch schon echt sick. Ja, also ich glaube, man kann sich durch diesen Podcast ein ganz gutes Bild davon verschaffen, wem man jetzt glaubt oder vermeintlich glaubt. Das definitiv, was ich da so spannend finde, ich habe ja meine Bachelorarbeit über das Thema Medienskandalisierung geschrieben, jetzt in meinem Fall da am Fall Kachelmann. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung, ne? Und ich finde das einfach immer wieder so spannend zu sehen, auf welchen Dingen dann medial rumgeritten wird, obwohl die vielleicht gar nicht inhaltlich geklärt sind und auf welchen Dingen nicht. Also zum Beispiel war es ja auch so, dass irgendwie Einbruchsspuren, also die Polizei ist natürlich hat dann mitbekommen, dass Kascha Lehnhardt sich das Leben genommen hat und dann gab es Einbruchsspuren an den Türen bei ihr oder es gab irgendwelche Tapser im Schnee und so. Also es gab schon Auffälligkeiten definitiv und das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ich habe immer nur mitbekommen, man weiß nicht so recht, ob sie sich freiwillig umgebracht hat. Übrigens hat sie sich, und das finde ich wirklich auch ganz, ganz schlimm, ich glaube, am 5. Geburtstag ihres Sohnes umgebracht. Ne? Auch das ist wirklich einfach hart in jeglicher Ausprägung. Das heißt, ich finde es irgendwie so bedenklich, welche Rolle und welche Macht Medien an der Stelle haben, weil die bilden letztendlich hier wirklich die Meinung.
Das, ja, das stimmt. Also sie wurde ja, also man muss vielleicht auch so ein bisschen noch mal kurz ausholen, was dazu nicht geführt hat, aber was zu dem Tag hingeführt hat. Nämlich, dass Kascha Lehmann sich getrennt hat von Jerome Boateng und er dann aber meinte, er müsste in einem Instagram-Post öffentlich machen, dass er sich von ihr getrennt hatte. So, und dann ging es los mit so einer öffentlichen Schlammschlacht. Und sie wurde in den Tagen vor ihrem Selbstmord halt ganz extrem angefeindet und gemobbt auf den sozialen Kanälen. Ob das jetzt dafür ursächlich war, dass sie dann entschieden hat, sich das Leben zu nehmen, das weiß man nicht. Aber ich finde es wirklich wahnsinnig, also wirklich bezeichnend, wie, was für ein Gift erstens in solchen Beziehungen steckt und zweitens, wenn diese Beziehungen öffentlich gelebt werden. Und ich finde, dieser Podcast lässt einen auch irgendwie sehr bedrückt und sehr nachdenklich zurück. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Natürlich, wenn man sagt, okay, ich möchte mir diese Themen nicht anhören zu häuslicher Gewalt und Selbsttötung, macht es bitte nicht. Aber es ist ausnahmsweise mal vom Spiegel ein Stück ausgewogener Berichterstattung, das ich sehr schätze an dieser Stelle.
Ja, definitiv. Das wäre eigentlich auch schon ein sehr gute kommunikative Brücke zum nächsten Thema. Aber wir haben
ich weiß
da
gar
was
nicht, wie man von so einem Thema gut kommunikativ überleiten kann, jetzt wo wir allen erstmal die Laune versaut haben.
Aber jetzt wird sie besser, ich sage es euch.
Genau, jeder guter Podcast, das Geheimrezept für jeden guten Podcast ist ein bisschen bedrückend und ein bisschen gute Laune.
Richtig, so. Und die gute Laune dürfen wir ja nicht mehr durch unseren rheinischen Akzent verkörpern, deswegen müssen wir da andere Wege finden. Naja, wir haben ja am Anfang der Folge einen kleinen Spoiler abgesetzt. Den müssen wir ja noch auflösen, Viviane, kann das sein?
Das kann wohl sein. So, da muss ich jetzt auch mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Also wir bekommen ja das ein oder andere Feedback zu unserem Podcast, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis. Uns hilft es sehr, wenn ihr uns positive Bewertungen gibt in Form von 5 Sternen an den Stellen, wo ihr den Podcast hört, Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir sehen natürlich auch in den Zahlen und in unseren Analytics, die wir uns anschauen, dass viele, viele neue Menschen dazugekommen sind. Und das freut uns wirklich sehr. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich sagen? Ach so, wir haben eine Nachricht bekommen. Also wir haben immer mal wieder Nachrichten bekommen und vor allem immer dann, wenn wir uns über das Thema Awards aufregen. Aber wir haben in der letzten oder war das die vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, eine sehr lange Nachricht bekommen, wo sich jemand gar nicht mal ereifert hat, sondern eigentlich ziemlich sachlich und so fast schon tiefenpsychologisch sich damit auseinandergesetzt hat, warum wir so ein Problem mit Awards in der Marketing-Bubble haben. Und seine These war, das war ein Mann an dieser Stelle, so viel kann ich verraten, dass wir Punkt A, erstmal gar nicht kompetent darüber reden konnten, weil wir ja wahrscheinlich selber nie einen Award gewonnen hätten. Also, dass das der Grund ist. Wir haben nie was gewonnen, also Missgunst. Wir werden nie gefragt, ob wir in eine Jury wollen oder wurden nie gefragt, was übrigens auch nicht stimmt, ob wir in eine Jury wollen. Also auch wieder mit Missgunst. Was war nochmal der dritte Punkt? Missgunst. Wenn wir das alles so schlecht fänden, dann sollen wir es doch besser machen. So, und dann haben Stefanie und ich uns mal tief in die Augen geguckt und gesagt, so, was ist es denn davon? Weil wir kennen das Award-Game ziemlich gut. Wir haben selber viele Kampagnen eingereicht. Wir haben selber Awards gewonnen. Wir kennen auch viele Menschen, die in den Jurys sitzen. So ist es ja nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würden zwei irgendwie fachfremde Leute sich über eine Sache aufregen, von der sie keine Ahnung haben. Ist einfach nicht so. Missgünstig sind wir auch nicht, weil wir haben ganz viele andere Sachen in unserem Leben, die uns so viel Freude bereiten, aus denen wir ganz viel zehren, die unser Ego pushen. Also da ist Awards echt das allerletzte, was wir dafür brauchen.
Und vielleicht noch als kleiner Zusatz, wir haben letztens darüber gesprochen, was wir uns eigentlich wirklich wünschen würden, auf Basis, weil irgendwer bei LinkedIn geschrieben hatte, so, hey, jetzt nach x Jahren kennen mich alle, so super cool. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, dass unser Wunsch eigentlich wäre, dass man uns eben nicht kennt, nämlich, dass wir entweder wahnsinnig erfolgreiche Podcaster oder wahnsinnig erfolgreiche Buchautoren gerne wären, die am Arsch der Heide wohnen, ne? Und niemand weiß, wo wir wohnen, wer wir sind. Vielleicht haben wir auch ein Synonym, unter dem wir agieren. Ja. Das wäre eigentlich unser Traum, nur mal, um das so ein bisschen einzuordnen.
Genau, Steffi wird gerne in den Bergen leben, ich wäre gerne an einem See und ich würde gerne irgendwie was
Bergsee,
im Garten
machen. Bergsee, haben wir doch dann gesagt. Bergsee, haben wir gesagt.
Bergsee, richtig, Bergsee und dann irgendwie einmal in der Woche das Smartphone zur Hand nehmen und gucken, ob jemand angerufen hat. Das wäre eigentlich unser Traum. Jetzt sind wir aber so nach dem Motto mitgefangen, mitgehangen in dieser komischen Marketing-Bubble gelandet und verdienen damit unser Geld. Jetzt müssen wir das noch einige Zeit machen. So, ich höre jetzt auf, drumherum zu reden. Also, wir kommen von dieser E-Mail, die gesagt hat, ja, da macht es doch halt besser mit diesen Awards. Steffi und ich haben uns angeguckt und gesagt, ja, das können wir.
Pass auf, was du dir wünschst, haben wir gesagt.
Ja, be careful what you wish for. Und somit haben wir in mühevoller Kleinarbeit in den letzten 7 bis 10 Tagen einen Award auf die Beine gestellt. Und wie heißt dieser Award?
Der heißt Not Worth the Money. Ja, so, das ist ja der Name des Awards.
Ja.
Und wir sind natürlich wahnsinnig stolz. Und vor allen Dingen, worum geht es hier? Oh, es war wieder leicht rheinisch. Entschuldigung an der Stelle. Naja, es ist eine Auszeichnung für Kampagnen, die, so beschreiben wir es, gar nicht mal so gut waren oder sind. Aus der Welt, wo Budgets sterben und schlechte Werbung lebt. Das fasst es eigentlich recht gut zusammen. Das heißt, das gegenseitige Schulterklopfen hat ein Ende, ja. Vor allen Dingen bei LinkedIn ja immer wieder gerne gesehen. Sondern wir alle, wie heißt nochmal diese goldene Himbeere bei Filmen, glaube ich?
Das ist eigentlich, ja, das ist die goldene Himbeere, ja.
Das Pendant dazu für Werbung. So.
Genau. Etwas angelehnt an den Löwen von Cannes, richtig, haben wir den weinenden Löwen aus Kölle uns überlegt als Award und der geht auch schon in die Produktion. Das wird ein physischer Award, den wir gerne verleihen und zwar am 1. August 2024. Und ja, wir sind schon ganz, ganz aufgeregt. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie man einreicht, wer einreichen darf, dann schaut mal vorbei auf unserem Instagram-Account von unserem Not Worth the Money Award. Wir packen den Link in die Shownotes und wir versorgen euch da mit allen Informationen, die ihr braucht. Ich sag nur so, wir haben mit vielen, vielen Menschen geredet in den letzten paar Wochen. Wir sind ja ganz gut vernetzt. Der Anklang war sehr groß. Mal schauen, wie viel davon dann auch mitziehen werden. Denn ich meine, es ist einfach ein Anti-Award, der sehr stark dem widerspricht, was man so gerne praktiziert. Und das ist nicht nur das Gegenseitige auf die Schulter klopfen, sondern auch das sich selber auf die Schulter klopfen. Was ja nicht schlimm ist, wenn man gute Sachen gemacht hat, dann darf man das auch gerne mal machen. Aber ich muss sagen, es artet langsam ein wenig aus.
Richtig.
Und wenn andere einen Award ins Leben rufen können und es jetzt 12 Trillionen davon gibt, dann können wir das auch.
Ja, so schön zusammengefasst. Ne, das heißt, wenn euch da eine Kampagne irgendwie besonders im Kopf geblieben ist in den letzten Wochen, dann schreibt uns entweder bei LinkedIn oder bei Instagram auf unserem Profil, was wie gesagt einmal in den Shownotes verlinkt wird. Wir sind sehr gespannt, welche Kampagnen da auf uns warten. Es gibt ja genug, würde ich fast sagen.
Genau. Um das Ganze nochmal einzugrenzen, einreichen dürfen Agenturen, die Kampagnen verzapft haben oder halt eben die besagten Marken, die die Kampagnen verzapft haben und man darf sich auch selber wirklich durch den Kakao ziehen. Das ist auch ganz wichtig, dabei selbstironisch zu bleiben, wenn man schon so viel fremdes Geld verbläst, dann ist es ja meistens nicht das eigene, es sei denn, es ist ein Familienunternehmer, dann ist es, oder Unternehmerin, dann ist es das eigene Geld, aber es ist ja ganz häufig nicht der Fall. Man hat es ja großzügig in der Portokasse und davon werden JWD-Kampagnen irgendwie gemacht. Und ja, insofern reicht gerne ein. Alle spezifischen Infos kommen noch und viel Spaß dann in den kommenden Wochen mit dem ersten Anti-Award.
Richtig. Ne? Und wenn, vielleicht machen wir bei dem einen oder anderen Freelancer, weil wir wissen ja, hinter vielen Kampagnen stecken einsame Seelen von Freelancern. Ja.
Ja.
So, das heißt, wenn die uns was schicken, würden wir vielleicht auch ein Auge zudrücken.
Weißt du was, Stefanie, ich würde an dieser Stelle gerne einmal ganz, ganz, ganz kurz über dieses Thema sprechen, was du gerade andeutest, nämlich wie viele auch sehr große namenhafte Agenturen gebucht werden, Kampagnen zu erstellen oder Strategien zu erstellen und selber darin gar keinen Finger gerührt haben, sondern sich Freelancer holen, Menschen wie uns, die dann für sie diese Strategien schreiben und dann aber beim Kunden niemals auftauchen. Niemals.
Ja.
Also da wird quasi vermittelt, wir von Agentur XY, wir haben es drauf, wir haben die krassesten Strategen überhaupt hier sitzen und wir ballern die Kampagnen raus und die Strategien raus noch und nöcher. Dabei haben die da nie irgendwas dran gemacht. Und irgendwie müsste es doch mal, da braucht es doch ein Gesetz, so ein Offenlegungsgesetz, dass Agenturen verpflichtet sind zu offenbaren, wenn sie jemand Drittes eingestellt haben, um genialerweise über die Dinge nachzudenken.
Ja, also man muss sagen, es gibt natürlich auch Agenturen, die das anders handhaben, was auch ne, so, was auch super ist, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen selbstverständlich meiner Meinung nach, bin ich total bei dir. Ich würde mich ja auch schon freuen, wenn ein derartiges Thema mal von der Werben und Verkaufen, der Horizont oder der T3N
Media.
Media, genau, aufgegriffen wird, weil über alle anderen Themen wurden schon 80.000 Artikel geschrieben, ja, nur darüber seltsamerweise noch nicht. Und vielleicht auch mal so ein Tipp for free, ne? Wenn ein Freelancer das Konzept geschrieben hat, die Kampagne, Strategie, whatever, dann macht es ehrlich nicht sonderlich viel Sinn, dass ein anderer das vorstellt. Also ich habe noch nie erlebt, dass da nicht Wissen oder Kraft der Idee verloren geht. Ja, also das heißt, wenn ihr, das ist ja erstmal legitim, wir freuen uns ja auch, in Anführungszeichen eingekauft zu werden, ja, so, aber wenn jemand Externes sich die Idee, die Strategie überlegt, dann wirklich meine Empfehlung aus tiefstem Herzen, dass diese Person das auch präsentiert. So, und auch da auch eine Bitte, bitte, bitte verkauft uns nicht als Teil vom Team. Das klappt nie, 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 nie. Ja, das
als heißt, Teil vom Agenturteam,
richtig,
meinst du?
So, das ist auch gerne gesehen und das fällt euch immer auf die Füße, weil wenn die Scheiße dann gut finden, ne, dann dampft der Kessel danach. Die müssen ja einmal auf LinkedIn
auch rechtlich.
Ja, ich auch. Ganz schwierig.
Ich finde es rechtlich schwierig. Es ist ein Haftungsthema irgendwie auch. Also du vor allem, also das ist ja so ein bisschen Vortäuschung falscher Tatsachen, wenn du einfach so tust, als würde jemand, der gar nicht bei dir angestellt ist und auch gar nicht rechtlich unter deinen Schirm fällt, und unter deinen Schutz fällt, so zu tun, als würde er dazugehören. Das ist einem auf der einen Seite nicht fair und nicht ehrlich. Und ich glaube, es wird dann irgendwann auch rechtlich relevant, wenn es tatsächlich ans Eingemachte geht. Und ich habe, ja genau, also dieser Moment, wenn du siehst, wie jemand, der dich gebucht hat, deine Präsentation vorträgt, das ist schon mal speziell, aber wenn dann Rückfragen kommen vom Kunden, die nicht beantwortet werden können, von der vortragenden Person und der Blick so panisch hilfesuchend zu dir geht und du dann sagst und denkst so, sorry, ich kann da nichts zu sagen, ich sitze hier nur.
Ich spring da mal kurz rein, das sind immer die Phrasen, die man dann so verwendet.
Ja, aber das wirkt ja wahnsinnig inkompetent.
Total inkompetent und ich finde auch ganz ehrlich, es bringt den Freelancer in eine wirklich schwierige Situation, weil es passiert ja immer Folgendes, man wird nicht als Freelancer, also wie gesagt, nicht immer, Gott sei Dank, ich weiß es extrem zu schätzen, wenn man das nicht so macht, aber an vielen Stellen wird man dann vorgestellt mit Namen, ja, die Stefanie Ferch jetzt in meinem Fall, die ist zuständig für die Strategie. So, das lässt alles offen, ja, so, und was soll ich dann sagen, wer ich bin? Ne? Also wenn ich dann an der Reihe bin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe raus und sage, genau, ich bin freiberuflich unterwegs, unterstütze als externe Beraterin, bla bla bla, so, und renne damit natürlich denjenigen, die mich beauftragen, voll in die Parade. Oder ich sage, ja, und ich unterstütze das Team im Bereich Strategie. So versuche ich das dann immer irgendwie zu formulieren. Aber es ist halt eine Scheißsituation. Das muss ich wirklich sagen. Das ist extrem undankbar und es fühlt sich auch irgendwie falsch an. Deswegen bitte, bitte, bitte. Legt es einfach offen und gut ist, ja?
Zumal man da ja auch dann einfach mit reingezogen wird.
Richtig.
Ne? Ich nenne es jetzt mal krassen Lügenkonstrukt, was man gar nicht möchte. Also auf der einen Seite willst du deinen Kunden, die beauftragende Agentur oder Beratung, irgendwie nicht in den Rücken fallen. Und auf der anderen Seite willst du aber auch demjenigen, vor dem man das präsentiert, nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Das Krasseste, was ich da mal erlebt hat, ich fand das jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber ich fand es so im Nachgang irgendwie so kurios und dass ich dachte, krass, dass wir das gemacht haben oder dass das gemacht wurde. Ich war neu auf dem Kunden und der Kunde wollte eine zweite Meinung zur Performance der Mediaagentur. Und ich wurde dann in ein Meeting reingesetzt, in dem die Mediaagentur die Zahlen des letzten Quartals präsentiert hat. Und man wünschte sich dann von meiner Seite eine Einschätzung, ob die Agentur den Quatsch erzählt oder nicht, weil, und wie das halt leider so häufig ist, gab es beim Kunden selbst keine Kompetenz, das zu beurteilen.
Schade.
Also, das ist nochmal wieder ein anderer Themenbereich. Inhouse-Kompetenzen in bestimmten Bereichen nicht vorhanden oder auch nicht in der Lage, das einzuordnen. Und dann wurde ich vorgestellt als Viviane Wilde aus der EDV. Denn in diesem Unternehmen war es nämlich so, es gab die EDV-Abteilung und in dieser EDV-Abteilung gab es einen Leiter. Und der hat damals ein Anopief, der die ganzen Telefonanlagen und Faxgeräte installiert und dann kam das Internet, dann kam nämlich dann der Computer dazu und dann kam nämlich in den Computer rein das Internet und dann kam in das Internet rein die sozialen Medien und deswegen war klar, dass der Leiter EDV auch der Leiter für alles Digitale und Social Media ist. Wir lachen halt so, ich finde es total tragisch, aber das gibt's halt leider doch relativ häufig.
Ja.
Jetzt nicht unbedingt in internationalen Konzernen, aber so bei Mittelständlern.
Ist man schon mal gerne die Ilse aus der EDV.
Die Ilse, genau. Und ich war dann halt Viviane aus der EDV, neue Kollegin, die sich das dann alles mal angucken wollte, um was zu lernen. Die Mediaagentur hat dann letzten Endes ziemlich viel Müll erzählt. Also auch Dinge, die einfach fachlich und faktisch falsch sind. Und der Kunde hat halt da gesessen und gesagt, oh, das ist ja interessant. Oh, das ist ja toll. Was? Und die sind dann alle auf unsere Website gegangen. Und da sage ich, ja, es war leider nicht ganz so. Die Leute haben versucht, die Werbung zu skippen und dann sind die leider auf eurer Website gelandet. Das heißt aber nicht, dass die daran interessiert waren. Nun, aber das ist ja auch völlig egal. Ich kam mir auf jeden Fall in dieser Situation sehr, sehr speziell vor und es hat sich nicht gut angefühlt und ich fand es auch, obwohl die Mediaagentur so viel Quatsch erzählt hat, unfair. Sehr unfair.
Ja, ist auch.
Den quasi Kollegen, auch Dienstleisterkollegen gegenüber, dass sie das gemacht haben. Aber nun,
gut.
Solche Dinge passieren.
Wollen wir einmal zum nächsten Thema gehen, das vor allen Dingen, glaube ich, mich sehr beschäftigt hat. Also wir haben wahrscheinlich mitbekommen, es gab letzte Woche, meine ich war es, ein Video von Kate Middleton, wo sie gesagt hat, dass sie an Krebs erkrankt ist, ist viral gegangen. Das Video, nachdem gefühlt die ganze Menschheit über Wochen mindestens irgendwelche Gehirngespinste irgendwie im Kopf hat, was denn jetzt mit ihr ist, ob sie überhaupt noch am Leben ist, ob sie eine Doppelgängerin hat und Co. Und ich finde diese ganze Story aus vielerlei Perspektive total weird. Also Punkt 1, es ist ja so, mal immer so ein bisschen abzuholen. Sie hatte eine OP, ne, haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Und danach wurde gesagt, sie muss sich von der OP mehrere Monate erholen und sie wird dann erst an Ostern wieder in der Öffentlichkeit auftreten. So, und in dieser Zwischenzeit hat man halt wirklich nichts von ihr gehört. Man hat sie nur, ich glaube, einmal in einem Auto oder so kurz gesehen und einmal irgendwie beim Einkaufen, ich weiß, irgendwie sowas. Und die Folge war, ja, davon, dass man so ganz kommunikativ, ganz komisch an die Sache rangegangen ist, dazu gleich mehr, dass die Verschwörungstheoretiker natürlich eine Hochzeit hatten. Ja, das heißt, es gibt auch nach dem Video von ihr auf dieser Parkbank immer noch sehr viele Verschwörungstheoretiker, die der Meinung sind, A, sie lebt nicht mehr, B, es ist eine Doppelgängerin. Man sucht in dem Gesicht nach Muttermalen, die so vorher nicht stattgefunden haben. Man versucht, die gesamte Gesichtsphysiognomie übereinander zu legen, um dann festzustellen, es ist die Doppelgängerin zu 1000%.
Oder C, es ist ein von einer KI generiertes Video.
Richtig, auch das wurde mehrfach genannt. So, und ich finde es irgendwie spannend zu sehen, weil ich habe da so eine These, wenn du Leute nicht über etwas informierst, ja, oder einfach schlecht kommunizierst, wie jetzt hier das englische Königshaus, muss man wirklich sagen, PR-technisch und kommunikativ eine absolute Vollkatastrophe, wenn irgendwie natürlich auch nachvollziehbar, nachdem Prinz Charles irgendwie gesagt hat, dass er Prostatakrebs hat, wollte man jetzt nicht eine Woche später sagen, ja, und Kate Middleton ist übrigens jetzt auch mit dabei. So, aber nichtsdestotrotz war es kommunikativ eine Vollkatastrophe und ich glaube, dass wenn man Menschen Informationen vorenthält, dass sie dann halt zu Verschwörungstheorien neigen. Ein sehr gutes Beispiel, was das Ganze nochmal untermauert, ist auch der Umgang, auch wieder einiger Agenturen, muss man leider sagen, mit dem Thema Kündigung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Es ist jetzt so, bei vielen Agenturen, vor allen Dingen auch in der Vergangenheit, wenn ich jetzt gekündigt habe und ich habe irgendwie nur eine Kündigungsfrist von 3 Wochen, dann wird wirklich erst in 3 Wochen sowohl dem Kunden als auch den Kollegen gesagt, dass man gekündigt hat. Als ob, das muss man doch jetzt wirklich mal sagen, wie dumm auch, als ob mindestens zwischen den Kollegen nicht nach Tag 2 nach der Kündigung allen bewusst ist, dass die Alte gekündigt hat. Ja.
Das war bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber so. Einen Tag bevor man gegangen ist, wurde einem Kunden gesagt, die sind übrigens weg.
Ja, ja, bei mir war es eine Woche vorher. Ja.
Ja.
Und das ist einfach, also ich verstehe es vor allen Dingen auch nicht, weil die Information wird ja nicht besser, ne, wenn man es einen Tag vorher macht. Der Gedanke dahinter ist, ja, wir machen das, damit wir schon eine Lösung parat haben. Ja, aber ganz ehrlich, was ist das? Das ist wirklich so, ich weiß gar nicht, wie man sich so einen kommunikativen Müll überlegen kann. Und in diesem Fall, und das finde ich halt eigentlich das Tragische, ist das ja total zu ihrem Nachteil gewesen. Ne? Also es wurden ja wirklich, das waren ja fast Hetzkampagnen über sie irgendwie veröffentlicht und distribuiert.
Aber man muss auch sagen, Steffi, diese Gemengelage beim englischen Königshaus, das ist ja also wirklich kreuz und quer. Ja. Wir haben einmal die Baustelle Meghan und Harry, die dem Ansehen des englischen Könighauses schon massiv geschadet haben und das Ganze auch komplett entzaubert haben. Ne? Also die, ich weiß gar nicht, was in deren Kopf vorgeht oder was bei denen so abgeht, aber ist mir auch total Wurst, ich verfolge das nicht. Aber da wurde schon ganz viel schmutzige Wäsche gewaschen. Dann Prinz Andrew mit seinen Verbindungen zu, wie hieß er nochmal, Weinstein?
Ja, ich weiß auch nicht mit
Jerry?
Nee. Weinstein.
Egal. Dingsbums Weinstein. Nee, nicht Weinstein. Ich meinte den anderen.
Epstein.
Epstein. Ja. Weinstein, Epstein. Gut. Aber ich meine, die tun sich ja beide auch nicht viel. zu Mr. Epstein. Und dann haben wir diese ganze.
Ja, Prinz Charles Camilla.
Ne? Charles Camilla. Ja, gut. Aber das hat sich ja beruhigt.
Aber irgendwann. Früher war das schon auch heftig.
Gut, und davor natürlich auch Diana und Charles, aber und dann ist die Queen gestorben und dann wurde Charles gekrönt, dann hat er Prostatakrebs so und vielleicht hat man sich dann gedacht, oh fuck, ey, jetzt auch noch sagen, dass 100%. Kate Krebs hat, geht nicht. Zumal ja Kate und William, also jetzt erstmal, also wir hören uns schon an, als würden wir irgendwie jeden Tag das Goldene Blatt lesen.
Also ich halt schon.
Das tun wir ja überhaupt nicht. Nein, aber aus rein kommunikativer vermarkterischer Sicht sollen ja, glaube ich, Kate und William ganz viel retten für diese Truppe da. Diese ganze
Karnevalstruppe.
Brokat und Diamanten. Und dass dieser Stern der Perfektion in Form von Kate dann so unperfekt ist, also krank ist.
Geht gar nicht.
Das geht gar nicht und das passt auch nicht in das Bild der Monarchie. Ich habe letztens irgendwo eine Überschrift gelesen, die Queen hätte einfach geschwiegen und gelächelt.
Ja, also hast du The Crown geschaut?
Nein, ich schaue keinen Fernseher mehr, seitdem ich Kinder habe.
Ah, okay, ja, das ist ein Punkt. Naja, ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Serie. Also ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde, da bekommt man einen sehr guten Eindruck, wie die Queen war. Und wenn man sich diese Serie anschaut, dann vermisst man sie, weil sie halt so eine Ruhe, trotz dessen, was da alles passiert ist, irgendwie in dieses Königshaus gebracht hat. Und no front gegen Charles, aber er ist jetzt nur bedingt ein Ersatz für die Queen. So.
Absolut.
Und vor allen Dingen, also ich habe so einen Sternartikel gelesen, da stand, lasst Kate endlich in Ruhe oder haben wir von Diana nichts gelernt? Man kann sich so generell merken, Menschen lernen wirklich wahnsinnig schwierig und langsam. Ne? Also da ist 20 Jahre nix. Ja, so. Das sehen wir ja an allen Stellen. So, also ob es jetzt die Pandemie ist, wo jetzt alle Arbeitgeber wieder die Leute ins Büro holen. Lernen und Menschen ist ein ganz schwieriges Ding. Da kann man eigentlich von ausgehen, nicht. Das klappt einfach nicht.
Weißt du, woran mich dieser Stern, diese Sternüberschrift erinnert mit diesem Lass Kate endlich in Ruhe? Mhm. Kennst du noch dieses Meme, dieses Britney Spears Meme?
Leave Britney alone. Stimmt.
Wo dieser Typ irgendwie so ein amerikanischer Dude unter einer Decke sitzt und heult und ihm kommt schon die Rotze aus der Nase raus und so Blubberblasen und der schreit nur so in die Kamera irgendwie, wann war das denn? 2010 oder wann? Oder 2006?
Nee, später.
I don't know.
Ich glaube später, aber ja.
Ja, oder 2008. Leave Britney alone. Und daran hat mich diese Bildüberschrift halt
erinnert. Ich finde übrigens, es gibt fast niemanden, der kurioser ist als Britney Spears auf Social. Also
die hat aber ihren Instagram-Account gelöscht.
Ja?
Ja, der ist es schon länger nicht mehr. Also vielleicht ist er wieder, die macht das ja öfter mal, offline, online, offline. Aber ich finde es ganz tragisch, ihr zuzugucken. Also ich verstehe auch ihr ganzes Lebenskonzept nicht. Da ist so viel schiefgelaufen. Das ist so tragisch. Und ich glaube, die ist einfach völlig durch.
Es ist,
sie hat, ja. Also mit ihrem, ich weiß es nicht, sie tanzt da immer und dreht sich mit ihren, und ihre Extensions fliegen dann in der Gegend rum und ihre Nakedai und sagt dann auch, ey, mir hat man irgendwie, ich weiß nicht wie lange gesagt, was ich zu tun habe und wo ich hinzugehen habe und so weiter, jetzt mache ich mich hier nackig. Ach, es wirkt alles sehr verzweifelt und auch nicht so richtig gesund. Das tut mir mal so ein bisschen, auf der einen Seite bin ich unterhalten und ich muss darüber lachen und auf der anderen Seite tut sie mir so wahnsinnig leid. Und dann würde ich ihr wünschen, Mann, setz doch mal wieder deine Veneers ein, so, macht's auch nicht.
Nee, also ich finde auch, das ist ein bisschen, hat so einen Unfallcharakter, man kann nicht richtig weggucken. Man hat auch irgendwie Angst, dass die Blumen, die sie sich auf ihre Nippel irgendwie packt, gleich verrutschen. Es ist ganz bemitleidenswert. Man denkt sich wirklich auch, dass, ich finde das halt auch so schade, ne, weil das zeigt halt wirklich, dass ein Mensch, was auch immer da jetzt passiert ist, halt wirklich, der eigentlich ja mega viel Potenzial hatte, das muss man ja wirklich sagen, einfach mental hingerichtet wurde, ne? Also die ist ja das komplett durch, die Arme.
Die ist irgendwie, also vor allem, ich weiß, sie hat auch so ein ganz interessantes Format entwickelt, wo sie ihre Kleidung zeigt. Die hat ja irgendwie, das Stativ hängt ja gefühlt unter der Decke, also die Kamera. Höhe 2,50 Meter, damit man nicht so sieht, dass sie vielleicht so ein bisschen aus der Form geraten ist, was ja gar nicht schlimm
wäre. Nee, das stimmt doch eigentlich gar nicht, ne? Die hat ja eigentlich immer noch ein respektable
Body.
Kann
ich beurteilen, weil ich sehe sie ja immer nur von schräg oben. Aber sie rennt dann halt immer von rechts nach links und von links nach rechts durchs Bild und trägt dabei irgendwelche Kleidchen, die sie sich, glaube ich, bei Beate Use oder weiß der Geier wo bestellt hat. Also so sehr aufreizend und dann hat sie da ihre Haare und ach, es ist
schwierig.
Auf der einen Seite denke ich mir, ach ja Gott, die hat, dann soll sie machen, lasse doch in Ruhe. Und auf der anderen Seite denke ich mir, meine Güte, kann da niemand mal aufpassen?
Ja, es ist so. Aber wer? Die Frage ist, wer? Ihre Familie, it's over. Gott sei Dank, muss man ja ehrlicherweise sagen. Dann, die hat hier mittlerweile ja, glaube ich, auch 8 Ehemänner. Die scheinen ja auch nicht alle richtig integer irgendwie zu sein. Oder sie ist nicht integer, who knows. Aber auf jeden Fall klappert nicht. Und deswegen, wer soll einschreiten? So.
Niemand.
Nee.
Und sie würde das ja auch nicht mehr zulassen.
Nee, richtig.
Nachdem sie sich dann ja aus der Vormundschaft wieder befreit hat. Ach ja, jetzt sind wir aber echt wirklich über alle möglichen Themen drüber.
Ja, und alle sehr aufbauend. Also durch die Bank weg war sehr viel Positivität und Aufbauendes dabei. Haben wir super gerne gemacht.
Ja, sehr gerne an dieser Stelle. Wir müssen jetzt leider Schluss machen, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch an unserem Award weiterarbeiten. Richtig. Und wir freuen uns über eure Bewertung, wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Themen, Inputs habt, dann auch gerne immer her damit über Instagram oder LinkedIn in den Kommentaren oder in den Nachrichten. Und wir werden uns dann die Themen gerne angucken. Ihr macht das ja zwischendurch mal und auch uns denen gerne annehmen. Und bis dahin, ne, würde ich sagen, habt noch ein paar schöne Tage.
Maret Jod, schwing de
Rot. Tschüss.